Ja, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie heute mal in die Kalender geschaut haben, in manchen Kalendern steht heute unter dem Sonntag noch so eine kleine Bezeichnung, so zwei kleine Worte. Weißer Sonntag. So wird der Sonntag nach Ostern traditionell gelernt. Im evangelischen Kalender heißt der Sonntag Quasimodo Geniti. Das klingt jetzt ein bisschen komplizierter. Konfirmanden gar nicht so einfach zu lernen, wenn sie die Sonntagsnamen lernen. Wie die neugeborenen Kinder. Wie die neugeborenen Kinder nach Milch, so seid begierig nach dem unverfälschten Wort Gottes. Weißer Sonntag. Und dieser Sonntag wird aus einem guten Grund weiß genannt. Früher gab es in der alten Kirche eigentlich nur einen einzigen Tauftermin. Und das war dann auch so eine richtige Massentaufe. Diese Taufen, die fanden in der Osternacht statt. Und nachdem die Täuflinge dann getauft waren in der Osternacht, da haben sie ein weißes Gewand, das Taufgewand, angezogen bekommen. Und in diesem weißen Gewand haben sie mit ihrer Gemeinde zusammen dann das heilige Abendmahl gefeiert. Das ist ein ganz wunderbares Symbol, finde ich. Existiert ja auch noch bis heute, dass der Täufling ein weißes Gewand anzieht. Symbol dafür, er hat Christus angezogen, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Nach dem weißen Sonntag dann, also eine Woche nach Ostern, wenn der vorüber gewesen ist, da hat man dieses weiße Gewand dann wieder abgelegt. Dann ging es jetzt als getaufter Christ, da ging es als Jüngerin Jesu, mit einer Zusage zurück in den Alltag der Welt. Ich habe einen Predigtext ausgesucht für den heutigen weißen Sonntag, für den Sonntag nach Ostern. Predigtext aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Und hören Sie mal zu. Das ist auch eine Szene und die spielt so richtig im Alltag. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus, und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz ans Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ist das so eine richtige Szene aus dem Alltag heraus? Sind da am Arbeiten? Ostern, das ist ja eigentlich vorüber, liegt schon zurück. Thomas, der Zweifler, der dürfte Jesus anfassen, der dürfte seine Wundmale berühren, hat dann dieses Bekenntnis abgelegt: Jesus, mein Herr und mein Gott. Die Apostel, berichtet uns Johannes, die haben den Heiligen Geist empfangen, haben die Vollmacht erhalten, dass sie im Namen von Jesus Sünden vergeben können. Gut, da ist Petrus. Wir wissen das, der hatte ja so einen kleinen Schwächeanfall im Passionsbericht. Der Fels, auf dem die Kirche steht, hat sich da mal kurz so ein bisschen als Wackelpudding entpuppt. Da muss noch ein kleines klärendes Gespräch zwischen Petrus und Jesus her. Zu dem wird es aber später kommen. Das berichtet uns Johannes auch noch. Aber eigentlich, wenn wir jetzt mal so die Ausgangssituation betrachten, wo wir jetzt sind, jetzt könnte es losgehen, jetzt könnte es so richtig losgehen. Apostel, Gesandte, Botschafter, also jetzt auf in alle Welt, auf als Menschenfischer, den Heiden verkünden, ihr dürft jetzt dazugehören, dürft dabei sein beim Volk des Gottes Israel. Aber Fehlanzeige. Die Apostel sind wieder irgendwie in den Alltag zurückgekehrt, arbeiten wieder als Fischer in ihrem alten Beruf. Zurück nach Galiläa und fischen. Und dann kommt der Auferstandene mit dazu, gibt ihnen Anweisungen, wie sie die Netze am Tag auswerfen sollten. Das Netz voller Fische, und eigentlich sollte ihnen das ja bekannt vorkommen, diese Szene. Und doch scheint hinter ihnen so eine gewisse Unsicherheit zu herrschen. So eine Spannung, die zieht sich ja die ganze Szene über durch. Ist er das wirklich? Ist das Jesus? Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich würde da am liebsten in diese Szene hineinspringen. Würde den Jüngern sagen: Hallo, kommt euch das nicht bekannt vor? Habt ihr das nicht schon mal erlebt, was sich da gerade ereignet? Mit höchster Vollmacht ausgestattete Apostel, die ihren früheren Alltag zurückkehren, die ihren Herrn nicht kennen, ihn nicht erkennen. Und Jesus, ja, Jesus, der sie zum Fischen schickt und ihnen sozusagen währenddessen das Frühstück vorbereitet. Fast so ein bisschen geheimnisvoll wirkt diese Szene, die uns Johannes da am Ende seines Evangeliums überliefert. Ohne Jesus ist alles nichts. Und das gilt auch nach Ostern. Ich finde, so könnte man ganz wunderbar diese Szene überschreiben. Ohne Jesus ist alles nichts, auch nach Ostern. Wir haben gehört, Petrus, der startet mit vollem Einsatz. Eigentlich sind das ja Profis. Ich meine, die kennen ja ihren Beruf. Aber was passiert? Gar nichts. Überhaupt nichts passiert. Erst als Jesus dazukommt und sagt: So, jetzt fahrt noch mal raus, jetzt werft mal eure Netze aus. Erst dann klappt's. Das Netz, das ist gefüllt bis zum Rand und dass das Netz sogar fast zerreißt. Ohne Jesus ist alles nichts. Wenn er nicht dabei ist, dann scheint's anscheinend nicht zu klappen. Und das ist auch eine Erfahrung, die sich da widerspiegelt. Das ist eine Erfahrung, die die junge Kirche ganz am Anfang schon machen musste. Ohne Jesus klappt es nicht. Obwohl sie gesandt ist, obwohl sie den Heiligen Geist erhalten hat, ohne Jesus, ohne sein Wort, ohne seine Sakramente, kann sie nicht Kirche sein. Ohne Jesus klappt es nicht. Man kann kirchliche Strukturen verändern, weil wenn die Kirche dabei immer nur um sich selber kreist, wenn sie nur allgemeine religiöse Bedürfnisse befriedigen will, dann geht's ganz oft so wie Petrus und den anderen Aposteln aus unserem heutigen Predigttext. Ohne Jesus ist alles nichts, auch nach Ostern. Da ist eine Begebenheit aus dieser Szene am See Genezareth, die finde ich übrigens richtig tröstlich. auch wenn der Auferstandene ja ganz persönlich, wenn er sichtbar anwesend ist, wenn er Anweisungen gibt, sogar das Frühstück vorbereitet und am Ende sogar zusammen mit den Jüngern frühstückt, ohne Glauben, ohne Vertrauen, da könnte der Auferstandene neben uns stehen und wir würden ihn nicht als den erkennen, der in Wirklichkeit ist. Und da ist vielleicht auch das Problem von vielen Bibelauslegungen. Wenn die Schrift ohne das Vertrauen in Christus ausgelegt wird, dann wird er vielleicht bestenfalls zu einer ganz vorbildlichen Person. Aber dann ist er noch lange nicht der Herr des ganzen Universums. Da ist er nicht der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Die Emmaus-Jünger, die kommen erst zum Glauben, als ihnen der Auferstandene das Brot bricht, als er mit ihnen einkehrt am Abend, als er mit ihnen das heilige Abendmahl feiert. Der emeritierte Papst Benedikt, und ich finde seine Jesusbücher, die er geschrieben hat, diese drei Bände, die geben ein ganz großes Zeugnis, aus welchem tiefen Vertrauen auf Jesus Christus er sein Amt versah. Der fordert in ihnen ein Ende der sogenannten historischen kritischen Auslegung der Bibel und sagt, es wäre doch viel wichtiger, eine Auslegung des Vertrauens an diese Stelle zu setzen. In unserem Predigttext gehen die Augen der anderen erst auf, als der eine Jünger es dann den anderen weitererzählt. Und da steckt auch was ganz Tiefes, eine ganz tiefe Wahrheit drin, die bis zu uns heute durchgedrungen ist. Auch unser Glaube, der hängt davon ab, dass er uns weitererzählt wird, was andere gesehen haben, was andere mit dem Herrn erlebt haben. Die Propheten Israels, die Apostel des Lammes. Das, was die Evangelisten gesehen haben oder was ihnen von Augenzeugen zugetragen wurde, diese Worte, in denen Gott selbst zu uns spricht, diese Worte, die dürfen in uns den Glauben wecken. Die Worte der Schrift erst öffnen uns die Augen dafür, dass Jesus Christus gegenwärtig ist. Weil er spricht uns selbst an. Spricht uns selbst an mit seinem Wort. Und dabei erreichen uns die Worte ja nicht unmittelbar. Sie sind von einer Generation zur anderen Generation weitergetragen worden. Sind gepredigt worden in Gottesdiensten, in Andachten. Sind weiter erzählt worden. Menschen haben uns diese Worte vorgelesen. Pfarrer haben uns diese Worte ausgelegt. Eltern, Paten haben uns diese Worte nahegebracht. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. So fordert uns der Hebräerbrief auf und der Hebräerbrief ist wirklich ein Buch in der Bibel, das liebe ich ganz besonders. Und das Wunderbare ist, wir sind nicht am Ende dieser Kette des Weitersagens. Wir nicht hier in der Kirchengemeinde Oberzhausen und auch nicht in anderen christlichen Gemeinden, sondern wir dürfen anderen davon erzählen, wo wir diese gnädige Gegenwart unseres Herrn erfahren haben. Und dann können wir es so tun wie die Apostel hier in unserem Predigttext. Dann dürfen wir uns das zurufen. Es ist der Herr. Wenn Christi Auferstehung gepredigt wird, gibt es immer ein Erdbeben. So kann man es in einer Osterpredigt Martin Luthers lesen. Und ich bin sicher, das bewahrheitet sich. Das hat sich damals bewahrheitet. Das bewahrheitet sich heute. Das bewahrheitet sich in unserer Gesellschaft. Es ist der Herr. Und die damaligen Hörer, die damaligen Leser, die wussten sehr genau, welcher Botschaft in diesem Ausruf steckt. Es ist der Herr. Und Herr, so nannten die gläubigen Juden allein den Gott Israels, dessen Namen sie nicht aussprechen wollten, aus Angst, ihn zu verunehren. Es ist der Herr. Jesus ist der Herr. Aber wieder zurück an unsere Szene da am See Genezareth. bleibt da alles so zweifelhaft. Es ist der Herr. Petrus wirft die Netze aus und jetzt mit Jesus ist es ein voller Erfolg. 153 Fische gehen ins Netz, ein großer Fang. Und wieder wirkt es etwas geheimnisvoll. Lange schon in der alten Kirche hat man drüber nachgedacht, was soll denn diese Zahl bedeuten? 153. Schon ganz früh tut ein Kirchenvater Hieronymus kommentieren und sagt, in der Antike ging man von 153 verschiedenen Fischarten aus. Und alle diese Arten, die befinden sich nun im Netz des Fischers Petrus, der vom Herrn persönlich die Verheißung bekommen hat, du sollst ein Menschenfischer werden. 153, das steht für die Universalität der Kirche. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Christus, der will, dass Menschen aus allen Völkern, allen Nationen und Sprachen den Gott Israels im Vertrauen auf ihn Vater nennen. Dazu hat er die Apostel erwählt und sie vor seiner Himmelfahrt in die ganze Welt ausgesandt. Und jetzt erfüllt sich, jetzt wird das wahr, was schon durch die Propheten Jesaja angekündigt war. Es ist so wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen für die Apostel, wirklich Menschenfischer und die Kirche Gottes aus allen Völkern, aus allen Sprachen und aus allen Nationen. Ich denke, am Sonntag nach Ostern ist das eine ganz wichtige Botschaft, damals wie auch heute. Jesus, der ist auch im Alltag bei uns. Aber ganz oft, da begegnet er uns anders, als wir denken, in einer anderen Form, an anderen Orten, zu anderen Zeiten. Und noch was nehme ich aus diesem Predigtext mit. Christen, die sind verschieden. Petrus, kann man ja im ganzen Evangelium nachlesen, das ist der impulsive Typ. Der springt ins Wasser, der schwimmt ans Ufer, den kann nichts mehr halten. Sind die anderen, die sind zum Glück ein bisschen besonnener. Wenn sie das nicht wären, wäre der Fang jetzt verloren gegangen, den sie da gerade gemacht haben. Christen sind verschieden. Doch gerade weil wir verschieden sind, gerade in unserer Verschiedenheit, da ergänzen wir uns einander. Auch gerade verschiedene Frömmigkeitsstile oder verschiedene Traditionen sind kein Grund, sich zu entzweien. Und noch was, das ist mir persönlich ganz wichtig, das Heilige Abendmahl als ein ganz besonderer Ort der Gemeinschaft von Christen untereinander und vor allem ein ganz besonderer Ort, an dem wir die Nähe zu Jesus erleben dürfen. Hier lässt sich erkennen, es ist sicher kein Zufall, dass das sowohl bei der Geschichte von den Emmaus-Jüngern als auch heute im Predigttext vorkommt. Dass Jesus jetzt hier Brot und Fisch statt Brot und Wein reicht, das liegt sicher am Zusammenhang der Sehne. Es geht da ums Hungerstillen. Die Geschichte spielt am See und die Jünger, die kommen ja gerade vom Fischen. Und außerdem, der Fisch, das ist ja das älteste christliche Symbol und zugleich Bekenntnis. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Oder wie es in einem neuen geistlichen Osterlied heißt, das wir vorhin vor der Predigt gemeinsam gesungen haben, freuet euch, das Grab ist leer. Er ist auferstanden, dem Tode hat er seine Macht genommen. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr. Er wurde gesehen, man hat ihn gesprochen. Er aß mit den Jüngern Fische und Brot. Er hat ihnen Auftrag und Vollmacht gegeben. Dem Petrus half er aus seiner Not. Freuet euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Dem Tode hat er seine Macht genommen. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unseren von den Toten auferstandenen Herrn. Amen.